Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Die Heilige Messe, ein Schatz für unsere Verstorbenen. Das ist heute unser Thema. Zu Gast bei uns Pfarrer Jörg Fleischer aus Rottal-Münster in Niederbayern. Gestern haben wir das Fest aller Heiligen gefeiert und heute an aller Seelen gedenkt die Kirche aller Verstorbenen, die sich noch im Läuterungsort befinden, und betet für sie, dass sie zur Anschauung Gottes gelangen. Sie haben bestimmt gestern oder heute die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen besucht. Wir sind und bleiben der eine Leib Christi, der füreinander im Gebet eintreten kann, auch über den Tod hinaus. Die heilige Monika hat kurz vor ihrem Sterben im Jahr 387 zu ihrem Sohn Augustinus gesagt: Begrabt meinen Leib, wo es auch sei, und macht euch keine Gedanken darum. Nur um eins bitte ich euch: Gedenkt meiner, wo immer ihr euch aufhalten mögt, am Altar des Herrn. In diesem Sinne ist es von den Anfängen der Kirchen an eine gute Tradition, für die Verstorbenen Messen zu bestellen und zu feiern. Aber was bedeutet das, eine Messe zu bestellen? Wir befassen uns heute mit der Geschichte und der Bedeutung der Messintention, des Messstipendiums. Und dazu haben wir Pfarrer Jörg Fleischer aus Rottal-Münster eingeladen, der darüber seine Diplomarbeit geschrieben hat. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fleischer.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Dann sind wir jetzt gespannt auf Ihren Vortrag. Die Heilige Messe, ein Schatz für unsere Verstorbenen. Und wenn dann noch Zeit bleibt, laden wir auch Sie ein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich dann mit Ihren Fragen in dieser Sendung mit zu beteiligen. Aber jetzt erst einmal Ihr Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße Sie alle ganz herzlich aus Rottal-Münster in Niederbayern. Und es freut mich, dass wir heute an diesem großen Gedenktag unserer Verstorbenen auch etwas nachdenken dürfen, wie wir unseren Verstorbenen über den Tod hinaus auch helfen können. Gerade heute an aller Seelen wird uns das ja ganz bewusst. Viele von uns haben heute schon die Heilige Messe mitgefeiert. Ja, wir Priester haben heute sogar das Privileg und die Erlaubnis, dreimal die Heilige Messe für unsere Verstorbenen zu feiern. Und in diesen Tagen des November denken und beten wir wahrscheinlich sogar mehr für unsere Verstorbenen als sonst. Nicht umsonst hat die Kirche diese beiden Gedenktage aller Heiligen und aller Seelen an den Beginn des Novembermonats gestellt. Denn allein schon die Natur und der Herbst, der jetzt so voll im Gange ist, zeigen uns, wie vergänglich alles in der Welt ist. Und auch unsere persönliche Vergänglichkeit holt uns immer wieder ein. Umso mehr dürfen wir heute daran denken, dass unsere Verstorbenen zwar aus der Welt sind, aber uns doch ganz nahe sind, weil sie in der Welt Gottes leben. Und dass wir ihnen auch helfen dürfen, dass wir nicht nur an sie denken, uns ihrer erinnern, sondern vor allem, dass wir für sie beten und aus dem Schatz der Kirche schöpfen, insbesondere aus der Heiligen Messe. Ich möchte gleich vorweg stellen, die Heilige Messe ist für uns kein Ding. Es ist nichts Mechanisches, es ist nichts Käufliches. Ja, den Himmel kann man sich nicht kaufen. Aber der Kern jeder Heiligen Messe ist Jesus Christus selbst, den wir feiern, sein Erlösungsgeheimnis, Tod und Auferstehung. Und in dieses Geheimnis hinein stellen wir unsere Verstorbenen, in diesen Gnadenstrom der Heiligen Messe hinein empfehlen wir ihre Seelen und auch all das, was der Reinigung bedarf. Wenn wir vom Schatz der Heiligen Messe sprechen, dann ist Christus unser Schatz. Er ist der Erlöser aller Menschen. Und unsere Verstorbenen haben an ihn geglaubt, auf ihn gehofft. Und so mag jetzt auch wahr werden, was er uns verheißen hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Liebe Schwestern und Brüder, heute reden wir von den armen Seelen. Ein Wort, das uns eigentlich nicht mehr so gebräuchlich ist. Die armen Seelen. Wir schieben dieses Thema oft ein bisschen weg. Und auch die Verkündigung greift die letzten Dinge, Gericht, Himmel, Hölle, Fegefeuer, oft nur sehr selten auf. Heute ist uns das alles wieder ganz bewusst. Und so darf ich zunächst einmal mit Ihnen fragen, was ist denn eigentlich das Fegefeuer oder lateinisch gesagt das Purgatorium? Natürlich hilft uns hier der Katechismus der Kirche, nämlich das Kompendium fragt in der 210. Frage, was ist das Purgatorium? Und als Antwort lesen wir dort, das Purgatorium ist der Zustand jener, die in der Freundschaft Gottes sterben, ihres ewigen Heiles sicher sind, aber noch der Läuterung bedürfen, um in die himmlische Seligkeit eintreten zu können. Und weiter fragt der Katechismus, wie können wir den Seelen im Purgatorium helfen? Und die Antwort, Kraft der Gemeinschaft der Heiligen können die Gläubigen, die noch auf Erden pilgern, den Seelen im Purgatorium helfen, indem sie fürbitten und besonders das eucharistische Opfer, aber auch Almosen, Ablässe und Bußwerke für sie darbringen. Das, was hier in der Sprache des Katechismus ausgesagt ist, gehört zum festen Glauben der Kirche und auch zu unserer täglichen Glaubenspraxis, wenn wir für die Verstorbenen beten und vor allem, wenn wir für sie auch die Heilige Messe mitfeiern und feiern lassen. Unser emeritierter Papst Benedikt XVI. Hat in seiner Enzyklika Spe Salvi versucht, das Fegefeuer mit seiner Theologie zu beschreiben und mit uns zugänglichen Worten nahezubringen. Er schreibt zunächst von Menschen, die in der Anschauung Gottes sind, die also im Himmel angekommen sind. Dann schreibt er aber auch von Menschen, die der Läuterung und der Reinigung bedürfen. Er bezeichnet es wohl als Normalfall menschlicher Existenz. Er schreibt, bei den allermeisten, so dürfen wir annehmen, bleibt ein letztes und innerstes Offenstehen für die Wahrheit, für die Liebe, für Gott im tiefsten ihres Wesens gegenwärtig. Aber es ist in den konkreten Lebensentscheidungen überdeckt von immer neuen Kompromissen mit dem Bösen. Viel Schmutz verdreckt das Reine, nachdem doch der Durst geblieben ist. Und das doch auch immer wieder über allem Niedrigen hervortritt und in der Seele gegenwärtig bleibt. Was geschieht mit solchen Menschen, wenn sie vor den Richter hintreten? Ist all das Unsaubere, das sie in ihrem Leben angehäuft haben, plötzlich gleichgültig? Und weiter sagt Papst Benedikt, dass uns die Begegnung mit Christus reinigt. Sein Blick, die Berührung seines Herzens heilt uns in einer gewiss schmerzlichen Verwandlung, wie durch Feuer hindurch. Aber es ist ein seliger Schmerz, in dem die heilige Macht seiner Liebe uns brennend durchdringt, sodass wir endlich ganz wir selber und dadurch ganz Gottes werden. Sind wir, so wird auch das Ineinander von Gerechtigkeit und Gnade sichtbar. Unser Leben ist nicht gleichgültig, aber unser Schmutz befleckt uns nicht auf ewig, wenn wir wenigstens auf Christus, auf die Wahrheit und auf die Liebe hin ausgestreckt geblieben sind. Er ist im Leiden Christi letztlich schon verbrannt. Im Augenblick des Gerichtes erfahren und empfangen wir dieses Übergewicht seiner Liebe über alles Böse in der Welt und in uns. Der Schmerz der Liebe wird unsere Rettung und unsere Freude. Es ist klar, dass wir die Dauer dieses Umbrennens nicht mit Zeitmaßen unserer Weltzeit messen können. Der verwandelnde Augenblick dieser Begegnung entzieht sich irdischen Zeitmaßen, ist Zeit des Herzens, Zeit des Übergangs in die Gemeinschaft mit Gott im Leib Christi. Und weiter, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt uns Papst Benedikt, dass es ein guter Brauch ist, dass wir für die Verstorbenen beten, dass wir für sie gute Werke vollbringen und natürlich auch die Feier der Eucharistie für unsere Verstorbenen in Anspruch nehmen, dass sie auf diesem Weg der Läuterung, auf diesem Weg zu Gott, dann letztlich auch durch einen Akt der Nächstenliebe über den Tod hinaus, durch unsere Mithilfe auch gestärkt werden. Das Fegefeuer scheint uns manchmal etwas Gefährliches zu sein. Aber im Letzten ist das Fegefeuer doch ein großer Akt der Barmherzigkeit Gottes, das uns irgendwo auch tröstlich stimmen sollte. Wenn wir es in dieser Welt nicht geschafft haben, wenn wir in dieser Welt so manches an Bösen hinterlassen haben, aber doch unser Herz ganz in Gott festgemacht haben, dann dürfen wir diese Läuterung erfahren. Und diese Läuterung darf uns letztlich ins Licht Gottes, in den Himmel führen. Die Tradition, dass wir für unsere Verstorbenen heilige Messen feiern, das wird uns, wie ich schon gesagt habe, gerade heute an aller Seelen auch wieder ganz bewusst. Es war der Namensvorgänger unseres emeritierten Papstes Benedikt XVI., nämlich Benedikt XV., der im Jahr 1915 während des Ersten Weltkriegs und im Angesicht der vielen Toten des Krieges am Allerseelentag bestimmt hat, dass alle Priester dreimal an diesem Tag die heilige Messe feiern dürfen. Diesen Brauch gab es bereits in Spanien und in verschiedenen Ordensgemeinschaften. Benedikt XV. Hat diesen Brauch ausgeweitet auf die ganze Kirche und so haben wir Priester heute noch die Möglichkeit, an aller Seelen drei heilige Messen zu feiern für unsere Verstorbenen. Und auch die Liturgie der Kirche bietet uns dazu im Messbuch und im Lektionar der Kirche drei Formularien an. Die heilige Messe ist generell immer eine Feier für alle Lebenden und alle Verstorbenen. In jeder heiligen Messe gedenken wir während des eucharistischen Hochgebetes nach der Wandlung unserer Verstorbenen. Ich darf Sie kurz mit hineinnehmen in die Lehre der Kirche über die heilige Messe, sodass wir auch sehen, wie die heilige Messe als Feier der Erlösung, als Feier des Kreuzesopfers Christi, seines Todes und seiner Auferstehung, als Geheimnis des Glaubens eben auch für unsere Verstorbenen fruchtbar und wirksam wird. In der Apostelgeschichte heißt es über die heilige Messe, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft des Brotbrechens und im Gebet. Diese Worte beschreiben kurz und prägnant den eucharistischen Gottesdienst der frühen Kirche und liefern somit einen festen Hinweis auf die bereits früh geübte Praxis einer Eucharistiefeier im ersten Jahrhundert christlicher Zeitrechnung. Das Zweite Vatikanische Konzil, das vor 60 Jahren eröffnet wurde, knüpft an diese Worte aus der Apostelgeschichte an, wenn es über die Liturgie sagt, die Kirche hat seit diesen Tagen der Apostel niemals aufgehört, sich zur Feier des Passia-Mysteriums zu versammeln, dabei zu lesen, was in den Schriften von ihm, Christus, geschrieben steht, die Eucharistie zu feiern, in der Sieg und Triumph seines Todes dargestellt werden und zugleich Gott für die unsagbar große Gabe Dank zu sagen in Christus Jesus. Der Glaube der Kirche an die göttliche Stiftung jener Feier, zu der wir uns immer wieder, vor allem aber am Sonntag versammeln, Millionen von Katholiken in unzähligen Kirchen der ganzen Welt, ist immer und immer wieder neu lebendig. Das letzte Konzil brachte dies zur Geltung, wenn es weiter sagt, unser Erlöser hat beim letzten Abendmahl in der Nacht, in der er überliefert wurde, das eucharistische Opfer seines Leibes und Blutes eingesetzt, um dadurch das Opfer des Kreuzes durch die Zeiten hindurch bis zu seiner Wiederkunft fortdauern zu lassen. Die Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils bezüglich der Eucharistie gipfeln in den viel zitierten Worten, das eucharistische Opfer ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Das Konzil steht mit diesen Aussagen in einer langen Kontinuität von der Praxis der frühen Kirche hin zu den theologischen Diskussionen des frühen Mittelalters und weiter vor allem über das Konzil von Trient bis herauf in unsere Tage. Der große heilige Papst Johannes Paul II., drückt dies in seiner Enzyklika Ecclesia de Eucharistia treffend aus. Er schreibt, das Kreuzesopfer ist für die Erlösung des Menschengeschlechtes so entscheidend, dass Jesus Christus es vollbrachte und erst dann zum Vater zurückkehrte, nachdem er uns das Mittel hinterlassen hatte, damit wir so daran teilnehmen können, als ob wir selbst dabei gewesen wären. Jeder Gläubige kann auf diese Weise am Opfer Christi teilnehmen und seine Früchte in unerschöpflichem Maß erlangen. Menschen aller Generationen schöpften aus der Eucharistiefeier Kraft und Zuversicht. Die Messfeier ist jener Ort, wo sich persönlicher Dank und Bitte, Freud und Leid der Gläubigen und der gesamten Kirche mit der Hingabe Jesu verbinden und hineingenommen werden in seinen Opferakt, in den Opferakt Jesu gegenüber dem Vater. Wenn wir die Heilige Messe feiern, liebe Hörerinnen und Hörer, dann betet der Priester zum Ende der Gabenbereitung, betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Bei jeder Messfeier fordert somit der Priester unmittelbar vor dem eucharistischen Hochgebet zum Abschluss der Gabenbereitung die Gläubigen auf, für die Aufnahme und Annahme der Opfergaben der materiellen sowie der geistlichen zu beten. Priester und das Volk Gottes sollen durch ihre innere und äußere Opferbereitschaft Anteil erhalten an der Gnade, die aus dem Messopfer kommt. Ein besonderer Brauch dieser Anteilnahme am heiligen Opfer ist das Messstipendium, dass wir eine heilige Messe in einem besonderen Anliegen feiern. Und auch das kanonische Recht der Kirche, das Kirchenrecht, umschreibt das Messstipendium in einigen Kanones des kanonischen Rechtes. Ich darf, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ihnen das Messstipendium, wie es sich entwickelt hat und vor allem auch, wie es in der heutigen gängigen Praxis in unseren Pfarreien üblich ist, mit Ihnen etwas genauer betrachten. Nach einem kurzen Moment, wo wir jetzt darüber nachdenken und Musik hören, darf ich Sie mit hineinnehmen in die Geschichte des Messstipendiums.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Die Heilige Messe, ein Schatz für unsere Verstorbenen, das ist heute unser Thema mit Pfarrer Jörg Fleischer aus Rottal-Münster in Niederbayern.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir etwas nachgedacht haben über das Fegefeuer und auch über die Feier der Eucharistie im Allgemeinen, dürfen wir jetzt ein bisschen auf die Entstehung und die geschichtliche Werdung des Messstipendiums blicken. Sicherlich kennen Sie alle den Brauch, dass wir eine heilige Messe bestellen in verschiedenen Anliegen, meistens aber für unsere Verstorbenen. Hier bei uns in unserer Pfarrei kommen jeden Tag Menschen ins Pfarrbüro und geben zu den Geburtstagen, Sterbetagen, Namenstagen oder auch so für ihre verstorbenen Angehörigen eine Messe an. Dieser Brauch nimmt aber allmählich auch in unseren Pfarreien ab. Ich glaube, es liegt auch daran, dass viele den inneren Kern des Messstipendiums nicht mehr so ganz verstehen und wissen. Umso mehr wollen wir aus dem Schatz der Heiligen Messe schöpfen und diesen wunderbaren Brauch, der hineinreicht in die Anfänge der Kirche, wieder neu entdecken. Heilige Messen bestellen wir zu verschiedenen Anlässen. Wir geben eine Geldgabe. Bei uns hier in der Diözese sind es 5 Euro, die Menschen geben, um ein Messstipendium zu bezahlen. In anderen Ländern und Regionen, in Kirchenprovinzen in Deutschland, ist die Stipendienordnung wahrscheinlich anders. Es bewegt sich zwischen 5, 10, 15 und in Frankreich 20 Euro. Aber hier sind wir schon an einem Punkt, wo das Messstipendium oft auch einmal in Kritik gerät. Kann man sich eine Messe kaufen? Nein. man kann sich keine Messe kaufen und man kann sich auch den Himmel nicht kaufen. Die Reformatoren haben zu Recht das Stipendienwesen gerade im 16. Jahrhundert oft kritisiert, im Zusammenhang auch mit den Ablässen. Das Geld in den Kasten springt, die Seele aus dem Fegefeuer springt und viele dieser Sprüche. Und doch gehört die Gabe wesentlich zum Messstipendium mit dazu. Dazu aber müssen wir in die Geschichte schauen. Der frühchristliche eucharistische Gottesdienst war meist mit dem Sättigungsmahl verbunden. Das heißt, Mahl und eucharistischer Gottesdienst waren nicht klar voneinander getrennt, sondern gingen vielmehr ineinander über. Zum gemeinsamen Mahl brachten die Menschen Gaben mit. Gaben der Schöpfung, das, was ihre Hände Arbeit vollbracht hatte. Heute noch heißt es in den Gabengebeten der Kirche, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Die Gaben, die die Menschen, meist Naturalgaben, zum gemeinsamen Mahl mitbrachten, waren verschiedentlich. Natürlich auch Brot und Wein, das dann die Gaben der Eucharistie wurden. Sehr schnell entwickelte sich aus diesem Brauch heraus, dass auch Menschen ein inneres Anliegen mit ihrer Gabe zum Ausdruck brachten. Solche Beispiele finden wir ja schon im Alten Testament, wo das Opferwesen sehr breit gefächert war und oft von den Propheten auch kritisiert wurde, weil das eigentliche innere Moment beim Opfer schon weggefallen war. Die frühen Christen brachten Gaben mit zu ihrer eucharistischen Versammlung und sie brachten damit auch ein Stück ihres Lebens mit. Im Weiteren entwickelte es sich so, dass wenn Menschen verstorben waren, sie nicht mehr sichtbar an dieser Opfergemeinschaft Anteil haben konnten. Und so waren es Familienangehörige, Freunde oder die Gemeinde selbst, die stellvertretend für diejenigen, die bereits verstorben waren, ebenso Gaben mitbrachten zum Altar. Diese Gaben waren nicht immer nur die eucharistischen Gaben, nein, es waren verschiedene Naturalien. Und die Gemeinde wusste mit diesen Naturalien gleichsam vom Altar her auch ihre ganze karitative Sorge um die Armen und um die Witwen zu bewerkstelligen. Oft natürlich auch für den Klerus, für diejenigen, die dem Altar dienten. Auch sie haben vom Altar her von den Gaben der Gläubigen Anteil bekommen. In einer Zeit, in der sich das änderte, es war das 8., 9. Jahrhundert, ging man über von den Naturalgaben natürlich auch auf Geldspenden. Und so entwickelte sich letztlich dann im Mittelalter die Geldgabe, die sozusagen den Anteil am eucharistischen Opfer auch zum Ausdruck bringen sollte. Ein schönes Beispiel überliefert uns der heilige Augustinus. Wir haben eingangs schon von seiner Mutter Monika gehört, dass sie gesagt hat, man soll immer ihrer am Altar gedenken. Augustinus sagt über seine Mutter selbst, dass sie keinen Tag die Oblation am Altar versäumte. Augustinus schreibt auf die Frage, was man zum Altar mitbringen soll. Christus verlangt mehr von dir, als was du in deiner Vorratskammer gefunden hast. Du hast gefragt, was du opfern sollst. Opfere dich. Was denn sucht der Herr bei dir als dich? Augustinus sagt hier im Wesentlichen etwas aus, um was es letztlich auch heute noch gehen muss. So wie die Menschen damals mit ihren Gaben ein Stück von sich selbst gebracht haben und das auch stellvertretend für ihre Verstorbenen oder in einem besonderen Anliegen. Letztlich geht es um unser Herz, um unsere Offenheit, um unsere Opferbereitschaft, die wir in der Heiligen Messe darbringen. das Geldopfer, das sich dann immer mehr herauskristallisierte und das wir ja heute noch bei der Kollekte in der Heiligen Messe einsammeln, wurde in der Gabenbereitung zum Altar gebracht. Aus dem frühchristlichen Opfergang, aus der Gabenbereitung heraus, kristallisierte sich immer mehr das Messstipendium heraus. Die Theologen des Mittelalters, Thomas von Aquin, dann vor allem aber auch Duns Scotus, versuchten sogar, die Gaben einzuteilen in verschiedene Früchte, die aus der Heiligen Messe erwachsen. Wir sprechen von der Lehre der Messopferfrüchte, wenngleich das auch oft etwas für Verwirrung gesorgt hat. Die Messfeier kommt nach Thomas von Aquin drei Gruppen zugute: der gesamten Kirche, den Regierenden und denen, die besonders opfern, das heißt denen, die Gaben spenden und für die daher der Priester aufgrund ihrer Bitte die Messe feiert. Schließlich hat auch der Priester selbst Teil an der Gnade der Messe. Duns Scotus lehrte dann die Messfrüchte. Er teilte die heilige Messe in eine spezielle, in eine allgemeine und in eine Messfrucht ein, die nur dem Priester zukommt und die der Priester auch frei zuordnen konnte. Der Versuch der scholastischen Theologie, somit die heilige Messe aufzuteilen und die Gnaden auch namentlich zu benennen, war in der Theologie lange Zeit vorherbestimmend. Heute sind wir von dieser Auffassung nicht mehr so ganz überzeugt, weil wir Menschen oft mit dieser mengenmäßig fassbaren Gnadenverständnis auch unsere Probleme haben, obgleich es vielen auch nach wie vor etwas Anschauliches ist. Aber letztlich, liebe Schwestern und Brüder, geht es nicht darum. Es geht um unsere Opferbereitschaft, um unser offenes Herz. Es geht darum, inwieweit wir uns einlassen auf die Gnade Christi, die uns aus der Eucharistie und in der Feier der Eucharistie erwächst. Und inwieweit wir uns auch verwandeln lassen, unsere Herzen wirklich zum Altar werden lassen und somit auch für unsere Verstorbenen Fürbitte leisten. Das Messstipendium ist auch heute noch genau umrissen. So wie es sich geschichtlich entwickelt hat, so hat die Kirche natürlich auch versucht, das Messstipendium von Missbrauch zu schützen. Eines dieser Grundsätze ist, dass während der Heiligen Messe nur ein Stipendium vom Priester angenommen werden kann, dass der Priester sich nicht unnötig bereichert aus der Geldgabe, die die Gläubigen für die Feier der Heiligen Messe spenden. Eine sehr schöne Sache ist es, dass das kirchliche Recht auch besagt, dass der Priester auch dann eine heilige Messe annehmen muss, wenn die Gläubigen keine Gabe geben können oder vielleicht eine geringere Gabe geben oder in einer anderen Weise als Geld eine Gabe geben. Sie sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, in der heiligen Messe geht es letztlich um uns und Gott, und es geht um unsere innere Bereitschaft, am Opfer Christi teilzunehmen und das auch in der Hinsicht für unsere Verstorbenen. So ist die Frage, ob Gnade käuflich ist, eine ganz klar zu beantwortende Frage. Gnade ist nicht käuflich, aber wir können uns für die Gnade öffnen und wir bitten Gott, dass er den Seelen der Verstorbenen die Gnade zuwendet, dass sie geläutert werden auf ihrem Weg zu Gott. Das Messstipendium ist somit also auch ein Akt der Nächstenliebe über den Tod hinaus. Es ist ein Zeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen und es ist von unserer Seite her ein Almosen. Wenn unsere Verstorbenen in geistlichen Testamenten oft bitten, schenkt mir das Almosen des Gebetes, dann ist es ein guter Brauch und ein schönes Zeichen, wenn wir für unsere Verstorbenen eine heilige Messe bestellen. Wenn wir sie ganz bewusst hineinstellen in dieses erlösende Opfer Christi und wenn wir uns wieder neu bewusst machen, dass sie durch die Taufe schon Anteil haben an Tod und Auferstehung Jesu. Das Messstipendium hat in seiner Entwicklung eine große soziale Dimension. Es ist die Unterstützung des Klerus, die Unterstützung der Armen, die Unterstützung der Gemeinde. Und obgleich heute in unserem Land Priester auf diese Geldgabe nicht mehr angewiesen sind, und Klammer auf, das sei bemerkt, wir Priester, zumindest hier in Bayern, bekommen aus dem Messstipendium keinen Anteil. Es fließt alles in die Kirchenkasse, Klammer zu. So schaut es doch in der Weltkirche und in der Mission ganz anders aus. Wie viel Gutes wird durch die Eingabe von heiligen Messen gerade für Priester in Indien, in Afrika, in Lateinamerika und Asien, wie viel Gutes wird hier getan? Wie sehr leben diese Priester heute noch in ihrem Lebensunterhalt von den aufgegebenen Messen vom Messstipendium? Und nicht zuletzt sind es die kirchlichen Hilfswerke, die auch heute noch dankbar sind für die Angabe der Messen, dass somit auch die Priester in diesen ärmeren Ländern in ihrer Arbeit und in ihrer Missionsarbeit unterstützt werden. Wir sehen also neu, was wir eingangs schon gehört haben. Als Kirche sind wir eine große Gemeinschaft. Wir sind der Leib Christi. Wir gehören zusammen. Ein Glied freut sich, dann freuen sich alle anderen mit. Ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit. Das, was Paulus uns in diesem Bild vom Leib Christi sagt, wird besonders deutlich, wenn wir einander beistehen, über den Tod hinaus füreinander beten, aber auch wenn wir die heilige Messe feiern für unsere Verstorbenen oder in einem besonderen Anliegen und eben auch diese Geldgabe, die wir geben, damit die Kirche auch dort, wo sie in der Not ist, dort, wo sie unsere Hilfe braucht, leben kann. Ja, liebe Schwestern und Brüder, das war nur ein ganz kurzer Abriss der Geschichte des Messstipendiums. Es gäbe hier natürlich vieles zu sagen, aber Sie haben schon gesehen, das Messstipendium hat sich entwickelt aus der Gabenbereitung. Menschen bringen ihre Gaben zum Altar, verbinden damit auch ein inneres Anliegen und der Priester ordnet diese Gabe auch zu und somit bekommen die Gläubigen und auch die Verstorbenen stellvertretend Anteil an dem, was wir feiern, nämlich den größten Schatz, den wir haben, Jesus Christus, sein Erlösungsgeheimnis. Ich lade Sie ein, dass wir über das Gehörte noch einmal ein bisschen nachdenken. Wir hören noch einmal Musik und dann möchte ich auch noch ein paar praktische Erläuterungen zum Messstipendium geben.
Heute an aller Seelen sprechen wir über die heilige Messe, ein Schatz für unsere Verstorbenen. Hier in der Sendung Spiritualität sind auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol mit dabei. Sie hören einen Vortrag von Pfarrer Jörg Fleischer aus Rottal-Münster.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben schon etwas gehört über das Fegefeuer heute, über die heilige Messe an sich und jetzt auch über die geschichtliche Werdung des Messstipendiums aus der Gabenbereitung heraus. Und jetzt darf ich mit Ihnen auch noch ganz konkret auf das Messstipendium schauen. Das heißt, wenn wir heilige Messen bestellen, wie das gehandhabt wird bei uns in unserer pfarrlichen und kirchlichen Praxis. Die Feier des Todes und der Auferstehung des Herrn ist nach Verständnis der Kirche eine Feier der ganzen Gemeinde. Sie umfasst alle Glieder der Kirche, die Heiligen des Himmels, die pilgernde Kirche auf Erden und die bereits aus diesem Leben geschiedenen Schwestern und Brüder. Bei jeder Eucharistiefeier wird auch der Verstorbenen gedacht. Und die Kirche empfiehlt, die Verstorbenen der Gnade und Barmherzigkeit Gottes und macht somit bewusst, dass in der Eucharistiefeier eine Gemeinschaft über den Tod hinaus mit allen Glaubenden der Geschichte besteht. Indem in der Feier des eucharistischen Opfers der Tod und die Auferstehung des Herrn verkündigt wird, festigt sich in den Gläubigen die Hoffnung auf die künftige eschatologische Erfüllung des eigenen Lebens. Papst Benedikt XVI. Schreibt im nachsynodalen Schreiben Sacramentum Caritatis, Zitat, aus dieser Sicht möchte ich zusammen mit den Synodenvätern allen Gläubigen an die Wirklichkeit des Fürbittgebetes, insbesondere der Messfeiern für die Verstorbenen, erinnern, damit sie geläutert zur seligen Schau Gottes gelangen können. Aus meiner Erfahrung als Pfarrer heraus weiß ich, dass viele auch heute noch Trost und Hilfe finden in der Feier der Heiligen Messe, in ihren persönlichen Anliegen und ganz häufig auch für die Verstorbenen. Ich weiß aber auch, dass hier viele Fragen da sind und mir begegnen diese Fragen immer wieder bei Einkehrtagen und Exerzitien. Und so möchte ich doch auch, liebe Hörerinnen und Hörer, einige dieser Fragen mit Ihnen heute erörtern. Wie ich bereits gesagt habe, schützt die Kirche das Messstipendium vor Missbrauch, indem besagt wird, dass der Priester pro heilige Messe nur ein Stipendium annehmen darf. Es wird also nur eine heilige Messe appliziert, sagen wir, gefeiert. Die Praxis in unseren Pfarreien und Klöstern und verschiedenen Gemeinschaften stellt uns aber oft vor eine andere Realität. Und ich möchte Ihnen diese auch kurz erläutern. Sie finden sicher in den Gottesdienstordnungen Ihrer Pfarreien oft mehrere Messintentionen angegeben, 5, 6, 7 und manchmal vielleicht sogar auch mehr. Die Heilige Messe ist ein Schatz, das haben wir anfangs schon gehört. Die Heilige Messe kann nicht einfach auch irgendwie wie ein Kuchen aufgeteilt werden in verschiedene Stücke. Die Heilige Messe ist eigentlich von unendlichem Wert. Es ist also nicht die Frage, wie viele Messstipendien, wie viele Intentionen in einer Heiligen Messe Platz haben. Schon der heilige Thomas von Aquin erwähnt ein Beispiel, wenn er sagt und fragt, was ist, wenn eine reiche Frau für ihre 10 Kinder je eine heilige Messe feiern lässt? Eine arme Frau hingegen, die nicht so viel materielle Mittel hat, nicht so viel Geld hat, für ihre 10 Kinder miteinander eine heilige Messe feiern lässt. Wir überlassen diese Frage Gott, denn er ist es, der zuteilt und austeilt. Und er weiß letztlich auch unsere Herzensgesinnung, mit wie viel Liebe und wie viel Bereitschaft wir eine heilige Messe feiern lassen. Wir sehen also, liebe Schwestern und Brüder, die heilige Messe ist von unendlichem Wert. Sie ist Christus selbst. Er ist der größte Schatz der Kirche. Und er hat am Kreuz einen unendlichen Wert vor Gott erwirkt. Im schönen Lied Gottheit tief verborgen singen wir, schon ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld. Wenn also in den Gottesdienstordnungen unserer Pfarreien manchmal auch mehrere Messintentionen angegeben sind, dann heißt es nicht, dass sich die Pfarrei oder gar der Priester daran bereichert. Dann heißt es auch nicht, dass diese Regel des kanonischen Rechts übergangen wird, dass man nur ein Stipendium annimmt. Vielmehr reden wir vom Mitgedenken. Wir wollen den Menschen ermöglichen zu sehen, die heilige Messe wird gefeiert. An diesem und jenem Tag kannst du dich bewusst mit dieser heiligen Messe verbinden. Und darüber hinaus darf gesagt werden, dass all diese heiligen Messen, die aufgegeben werden, auch gefeiert werden, obgleich an diesem Tag nur ein Messstipendium abgerechnet wird. Ich sage es meinen Gläubigen immer kurz und prägnant, deine heilige Messe wird sozusagen zweimal gefeiert. Einmal hier an diesem Ort, weil es mit eingeschlossen ist in dieses unendliche, wertvolle Opfer Christi. Und ein Priester in der Mission feiert die Heilige Messe noch einmal, weil wir angehalten und aufgefordert sind, die überschüssigen heiligen Messen auch weiter zu leiten. Das ist eine ganz wichtige Sache, die ich immer wieder gefragt werde und die heute auch benannt werden soll. Eine weitere Frage ist immer auch wieder die Frage nach verschiedenen Formen der Volksfrömmigkeit. Sie kennen vielleicht die 30 gregorianischen Messen, eine sogenannte 30-tägige Messe. Es geht zurück auf den heiligen Papst Gregor dem Großen, der im Jahr 604 verstorben ist und von 590 bis 604 Papst war. Als er noch Abt des Klosters St. Andreas war, verstarb ein Mönch namens Justus. Er verstarb im Ruf, dass er sein Armutsgelübde nicht geachtet habe. Daraufhin ließ der spätere Papst Gregor 30 heilige Messen an 30 aufeinanderfolgenden Tagen für den Mitbruder feiern. Dieser dankte es dem Heiligen nach Ablauf der Tage mit einer Vision, in der er Gregor dem Großen mitteilte, dass er nun aus dem Reinigungsort, dem Fegefeuer, befreit sei. Auch heute lebt in vielen Ländern und auch in unseren Regionen teilweise der Brauch der 30-tägigen Messe. Auch hier ist die Frage immer auch eine Frage der inneren Einstellung und Intention als ein akribisches Abzelebrieren der heiligen Messen. Des Weiteren, liebe Schwestern und Brüder, gibt es Messnovenen, dass wir in einem besonderen Anliegen auch eine Messnovene bestellen an 9 aufeinanderfolgenden Tagen. Es gibt die Tradition der 6 Leidensmessen, die zu Ehren eines besonderen Geheimnisses unseres Herrn Jesus Christus gefeiert werden und damit ein besonderes Anliegen verbinden. Die heilige Messe darf nie als dinglich gesehen werden. Und doch ist die heilige Messe für uns ein großer Schatz der Gnade. Der heilige Pfarrer von Ars sagt, alle guten Werke von uns Menschen zusammen kommen nicht auf den Wert der heiligen Messe. Denn alle guten Werke sind Menschenwerk. Die heilige Messe aber ist Gottes Werk. Die heilige Messe ist die Liebe des Vaters, die sichtbar wird in der Erlösungstat des Sohnes Jesus Christus. Wir erleben es, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Menschen heilige Messen nicht mehr bestellen. Auch das gehört zur traurigen Tatsache unserer Tage. Hier in ländlichen Regionen werden viele heilige Messen auch bestellt, wenn jemand verstorben ist, anlässlich des Begräbnisses. Leider erleben wir als Pfarrer und Seelsorger es auch, dass Menschen um Spenden bitten, beispielsweise für die Palliativstation, für den Kindergarten, für die Kinderkrebshilfe und dergleichen und auf die Feier der Heiligen Messe verzichten. Beides sollte sich nicht ausschließen. Wir sollten daran denken, dass auch die Heilige Messe für die Verstorbenen einen tiefen sozialen Charakter hat, dass die ganze Kirche in ihrem Gebet für die Verstorbenen eintritt und dass darüber hinaus das Geld, das für die heiligen Messen gespendet wird, auch vor allem den Priestern in ärmeren Ländern zugutekommt. Das waren jetzt nur einige praktische Anmerkungen zum Messstipendium. Ich lade Sie jetzt ein, die verbleibende Zeit auch noch Fragen zu stellen.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Jörg Fleischer, für Ihren Vortrag. Die Heilige Messe, ein Schatz für unsere Verstorbenen. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, jetzt sind Sie an der Reihe. Ein paar Minuten haben wir noch. Sie können anrufen unter der 089-517-008-008. Außerhalb von Deutschland 0049 vorwählen, dann die 89-517-008-008. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Heute geht es um die Heilige Messe, ein Schatz für unsere Verstorbenen. Pfarrer Jörg Fleischer aus Rottal-Münster in Niederbayern ist bei uns zu Gast. Er hat über dieses Thema seine Diplomarbeit geschrieben, kennt sich da gut aus. Einige Hörer haben schon angerufen, die Zeit ist etwas kurz, deswegen bitte ich alle, sich auch mit der Frage kurz zu fassen, falls das möglich ist. Den Anfang macht Frau Hegenau aus Osnabrück. Herzlich willkommen, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, guten Tag. Frage, sollte der Priester, wenn man eine Messe bestellt hat, nicht die Namen während der Messen vorlesen oder benennen? Weil das wird also zumindest hier oder sehr häufig ja gar nicht gemacht.
Herr Pfarrer Fleischer, wie ist das?
Ja, das ist eine ganz kurze Antwort. Es ist nicht notwendig. Es ist nicht notwendig. Natürlich, die Heilige Messe muss irgendwo verzeichnet sein und in Zusammenhang gebracht werden im Stipendienbuch oder auch in der Gottesdienstordnung. Also es ist nicht notwendig, das vorzulesen. Aber es ist doch auch ein guter Brauch, dass man die Namen vorliest, oft von den Spendern oder eben von denen, für die die Heilige Messe bestellt ist. Das ist regional unterschiedlich. Und somit wird das Gebetsanliegen natürlich auch noch einmal ganz bewusst gemacht. Oft ist der Ort dafür nach den Fürbitten oder bei den Fürbitten oder vielleicht auch schon vor dem Gottesdienst. Also es gibt da verschiedene Orte. Es ist nicht notwendig. Also wenn ein Priester das nicht macht, dann handelt er nicht falsch. Aber es ist für die feiernde Gemeinde sicherlich schön, dass man auch bewusst an diesen Verstorbenen oder in diesem Anliegen dran denkt.
Danke, Frau Hegenau, für die Frage. Alles Gute nach Osnabrück. Und jetzt geht es nach Oberbayern. Eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich stand vor der Frage, was mache ich mit dem Geld? Ich habe Missbrauch und von unserem früheren Haus und ich habe eine Rente. Natürlich unterstütze ich von meinen 41 Nachkommen die wenigen, die ein bisschen Hilfe brauchen. Aber andererseits gibt es in der Welt so viel Not, da möchte ich es dafür geben. Aber das ist wieder meiner Familie gegenüber schlecht. Und dann bin ich zu der Lösung gekommen, dass ich jetzt fest eine Summe für Messstipendien, in diesem Fall an Kirche in Not, schicke. Und die sind für meine Familie. Damit habe ich sowohl meiner Familie als auch den armen Menschen geholfen.
Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Lösung, die Sie da machen. Sie haben das erkannt. Sie schlagen sozusagen mit zwei Klappen. Und sicherlich ist es ein großer, großer Segen für Sie und für Ihre Angehörigen, so wie Sie sich das gedacht haben und Sie das auch lösen, ja. Schön.
Dankeschön für den Anruf und die Idee. Alles Gute Ihnen. Jetzt geht es nach Bayerbach zu Frau Schönberger. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Hochwürden. Ich wollte Sie fragen, ob man gregorianische Messen auch für Lebende eingeben kann oder nur für Verstorbene. Nach Ihrer Geschichte vorhin.
Die gregorianische Messe im klassischen Sinn wird nur für Verstorbene gefeiert. So sagen es auch die kirchlichen Verlautbarungen. Aber natürlich, es gibt auch die Messnovene, 9 aufeinanderfolgende heilige Messen, die wir in verschiedenen Anliegen feiern. Und wenn 30 heilige Messen bestellen in einem bestimmten Anliegen, wird der liebe Gott auch seinen Segen geben. Also es kommt immer auf diese innere Bereitschaft an. Aber die gregorianische Messe in ihrem Ursprung von Papst Gregor her wird ausschließlich für Verstorbene gefeiert.
Gut, danke Ihnen für den Anruf. Alles Gute nach Bayerbach. Auf Wiedersehen. Ja, die Zeit ist schon vorbei. Danke, Herr Pfarrer Fleischer, für diesen Vortrag. Ein wichtiges Thema, das viele beschäftigt. Das sieht man auch in den Anrufen. Die Zeit ist nur um. Deswegen für alle, die gerne das noch einmal hören wollen, Sie können das tun. Entweder indem Sie in die Mediathek von Radio Horeb gehen, www.horeb.org, einen Podcast anklicken von dieser Sendung, werden Sie bald finden, Sendereihe Spiritualität, oder Sie können auch eine CD bestellen, dann rufen Sie an beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328921120. Herr Pfarrer Fleischer, darf ich Sie zum Schluss noch um ein Gebet um den Segen bitten?
Sehr gerne. Ja, wir beten heute besonders für die armen Seelen. Ich bete den Hymnus der heutigen Lesehore. Du Türe zur Herrlichkeit Christus, lasse sie ein, offenes Tor hinter dem brennenden Engel, Kyrie eleison. Sie müssen durchs Feuer gehen, Christus, jeder allein, tritt dann hervor hinter dem läuternden Engel, Kyrie eleison. Kürze ihre Wartezeit, Christus, mach sie rein, führ sie zu dir durch deinen leuchtenden Engel, Kyrie eleison. Lass sie den Vater sehen, Christus, sind sie doch dein, du machst alle Welt frei vom brennenden Engel, Kyrie eleison. Und so segne und behüte euch, liebe Schwestern und Brüder, und bringe euren Verstorbenen ewige Erlösung und Frieden, der Allmächtige und der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank und alles Gute auch
Vielen
Ihnen.
Dank.
Danke.
Alles Gute, Gottes Segen.
Danke. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.